Fröhliche Weihnachten. Warum sprechen wir von fröhlicher Weihnacht? Okay, ist ein Baby zur Welt gekommen, das ist immer etwas Schönes, oder? Aber warum soll das alle Menschen so froh machen? Damit verbunden auch die Frage, wir reden vom Evangelium, von der frohen Botschaft. Ja, was ist denn daran so fröhlich? Die meisten von euch, wir haben es ja auch vorhin schon gesungen, in den Liedern zum Teil, erahnen das. Wir sind fröhlich, weil der Retter da ist. Jesus ist der Retter. Und Barbara hat das wunderschön in der Einleitung schon uns nahegebracht, gell? Einen Retter braucht nur derjenige oder diejenige, der in Not ist. Er braucht einen Retter, und zwar einen, der was hilft, nicht so wie der in unserem Filmli.
Das hier ist mein Sektor.
Das hier ist das wichtigste Gerät des Küstenwächters.
Das Gerät und das Gerät.
Überlebensradar.
Mayday, Mayday. Hello, can you hear us? Can you hear us? Can you... Okay, over. We are sinking. We are sinking.
Hallo? This is the German Coast Guard.
We are sinking. We're sinking.
What are you thinking about?
Genau. Also für die, die der englischen Sprache nicht mächtig sind, es ist ein Wortspiel. Also sinking heißt sinken und thinking heißt nachdenken. Und die sagen, wir sinken, und dann der versteht, die denken, und dann fragt er, was denkt ihr darüber nach? Also solche Not, solche Hilfe, solche Retter, ist schwierig, oder? Wir brauchen einen Retter, der wirklich hilft. Oder wenn die Not anhält, wenn man nicht so genau weiß, wie geht die Situation aus, wenn es lebensbedrohlich wird, ja, dann sehnt man sich nach einem Retter. Und wenn dann Rettung kommt, wenn man dann erlöst wird, dann wird man überwältigt von Freude. Mein Schwiegervater ist vor ein paar Jahren in eine Gletscherspalte gestürzt. Und vorgestern haben wir zusammen Weihnachten gefeiert, habe ich mir nochmals genau erzählen lassen, wie das Ganze passiert ist. Seine Lebenspartnerin, die hat ihn gesichert, hat einen Eispickel ins Eins gerammt und hat das Seil da rumgeschlungen und hat ihn krampfhaft gehalten. Die hatte durch die Jacke hindurch, einen blauen Striemen da vom Seil, weil sie da ihn so gehalten hat, und die hat verbissen, hat die gehalten, und es ist 1,5 Stunden gegangen, bis endlich Rettung gekommen ist. Die haben wirklich nicht gewusst, wie geht das aus, weil eine Gletscherspalte kann sehr schnell sehr tödlich enden. Ah gut, sehr tödlich ist jetzt, okay. Extrem tot ist man dann. Genau. Ja, also die haben da Ängste ausgestanden. Das habe ich wieder gespürt, oder, als sie mir das nochmals erzählt haben. Und als dann Hilfe gekommen ist, oder die hatten kein Handyempfang, nichts, und wurden zum Glück gesehen von Leuten, von anderen Bergsteigern, und als dann Hilfe gekommen ist, hey, die Erleichterung war riesig. Die Freude war groß. Also das war ein einschneidendes Erlebnis, und die Freude über die Rettung ist bis heute groß. Der Name Jesus, oder wir feiern heute Weihnachten und wir singen ja, Christ, der Retter ist da, oder? Haben wir vorher gesungen. Der Name Jesus kommt ja aus dem Hebräischen, und auf Deutsch übersetzt heißt es eigentlich nichts anderes als Yahweh, ein Name für Gott. Yahweh ist Hilfe, Yahweh ist Heil, Yahweh ist Rettung. Gott ist Hilfe, Heil und Rettung. Diese Kombination, die begegnet uns an 35 Stellen im Alten Testament. Da ist immer die Rede, dass Gott derjenige ist, der hilft. Diese Aussage, der Gott meines Heils, das kommt so als Paket immer wieder vor, dass man schon fast davon reden kann, dass das so wie eine erweiterte Gottesbezeichnung ist, ein erweiterter Gottesname. Man spricht manchmal auch vom Herr der Heerscharen, und so spricht man hier vom Gott meines Heils. die ungefähre Zusammenfassung all dieser 35 Verse, ich habe die alle gelesen, ist eigentlich, wer Hilfe braucht, der wendet sich am besten an Gott. Nun, um das etwas zu veranschaulichen, haben die Psalmisten, also die, die die Psalmen geschrieben haben, und da kommt eben dieser Ausdruck sehr häufig vor, die haben sich dem Bild bedient des Königs. Gott wird da dargestellt als der König, den man um Hilfe anrufen kann, zu dem man in seiner Hilfe schreit. Und der König, der war damals, war das so die Person im ganzen Volk, die am meisten Macht hatte. Oder man konnte auch den Nachbar fragen, ob er hilft, aber der konnte vielleicht auch nicht helfen. Aber der König, der hatte ja alle Macht, der konnte retten, und weil er eben der König des Friedens und der Liebe ist und der Gnade, wollte er auch retten. Der König war dann damals auch oft die letzte Instanz, oder wenn alle Hilfe versagt hat, wandte man sich an den König. Im Rechtlichen kennen wir das vielleicht noch heute vom Gnadengesuch, oder wenn alle Instanzen da verurteilt haben, dann kann man noch beim Präsident Trump um Gnade bitten. Ist ja hin und wieder vorgekommen. Und so konnte man das auch beim König, aber auch bei anderen Dingen, wo man in Not war, wenn man zum Beispiel die Essensvorräte zu Ende gegangen sind, da konnte man beim König um Hilfe rufen und vielleicht hatte der ja noch etwas übrig in seinen Speichern. Jetzt hat dieser Gott, der Gott des Heils, der Gott meines Heils, oder? Der hat uns Menschen, vor allem den Israeliten natürlich, einen Retter versprochen, der kommt. Und das gibt ganz viele Stellen. Ich liebe das, Messias prophetieren im Alten Testament. Es gibt unzählige Stellen, die auf Jesus hinweisen. Ich habe euch einfach stellvertretend eine mitgebracht, die finde ich besonders schön. Da sagt nämlich der Prophet Zacharia rund 520 vor Christus: Du Tochter Zion, also Tochter Zion oder Tochter Jerusalem ist einfach ein anderer Ausdruck für Israel. Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Und da merken wir, und das kommt auch in vielen anderen Stellen, wird das klar, dieser Retter, der da versprochen ist, der ist ein König. Wir hatten es auch in den Texten, die uns Barbara vorgelesen hat, er stammt aus der Königsfamilie vom großen alttestamentlichen König David. Und dieser König kommt und er ist ein Retter und er ist ein Sanftmütiger und er bringt Frieden. Das ist das Versprechen, das Gott den Menschen im Alten Testament immer wieder gemacht hat. Mit Jesus, das war ja noch der Text gewesen, ne? Mit Jesus kommt dieser Gott auf die Erde. Er betritt die Bühne dieser Welt, oder dieser Friedenskönig. Also dieser Gott meines Heils, von dem wir schon hatten im Alten Testament, der wird in Jesus Mensch und kommt und amtet da als Gott des Heils. Nach Jahrhunderten, oder wir müssen uns das vorstellen für die Juden damals, nach Jahrhunderten der Gefangenschaft und Unterdrückung, die waren zuerst von den Babyloniern gefangen weggeführt worden nach Babylon. Die waren unter der Knute der Perser. Dann haben die Griechen das ganze Gebiet übernommen. Da wurden sie auch von denen regiert und häufig auch ausgenutzt. Es gab dann eine kurze Zeit, da haben sie sogar selber regiert, aber ihre eigenen Regenten waren Despoten und haben auch das Volk ausgenutzt. Und dann kamen die Römer und die haben sie unter der Knute gehabt. Also nach diesen Jahrhunderten der Unterdrückung kommt endlich dieser verheißene Retter. Da bricht Jubel aus, da freut man sich, da tanzt man, da feiert man Feste. In Jesus wird der Gott meines Heils Mensch und kommt zu uns. Und damit beginnt wortwörtlich eine neue Zeitrechnung. Deshalb reden wir vom Jahr 2025 nach Christus, nächstes Jahr 2026. Er ist nicht mehr der ferne Gott, oder? Er ist nicht mehr der ferne Gott, den man via einem Priester und vielleicht noch einem Opfer anrufen kann, sondern er ist der Gott, der nahe gekommen ist, der zu uns gekommen ist, mitten in unsere Zeit, mitten in unsere Nöte. Er ist der Immanuel. Immanuel heißt übersetzt der Gott mit uns, der Gegenwärtige. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft, insbesondere für alle Menschen in einer Notsituation? Jesus, der Gott meines Heils, Christ, der Retter, ist da. Das ist ja ein Satz aus Stille Nacht. Wir singen das in verschiedenen Liedern, auch bei Macht hoch die Tür singen wir davon, der Heil und Leben mit sich bringt. Und Heil, ich habe in den Vorbereitungen dieses Wort noch lieben gelernt, richtig lieben gelernt. Ist ja etwas aus der Mode gekommen, Heil. Aber so meine Großtanten haben immer mal vom Heiland geredet und haben eigentlich Jesus gemeint. Das kommt eigentlich alles vom griechischen Soter, also von Rettung, oder vom hebräischen Yeshua, wird häufig als Rettung oder als Hilfe übersetzt oder eben als Heil. Und bei Heil, das ist eben der Heiland, da schwingt etwas mit, das mehr ist als Rettung. Und dazu kommen wir dann im dritten Teil der Predigt. Ich freue mich schon jetzt drauf. Jesus, der Retter der Welt, ist da. Er ist Mensch geworden. Er ist mit uns. Und das ist eine Tatsache, die sich nicht auf die Zeit damals beschränkt hat, sondern Jesus, die einen wissen es, er ist vom Tod auferstanden, er lebt, er ist immer noch dieser Retter mit uns, Gott mit uns. Und er rettet immer noch, weil er ist der Gott, der rettet. Wenn du also in Not bist, dann ist die wunderbare Weihnachtsbotschaft für dich, Christ, der Retter, ist da, er ist bei dir, er ist mitten in all deinen Schwierigkeiten, in all deinen Nöten. Doch aus was heraus rettet uns denn Jesus? Was sind das für Situationen? Und da muss man einfach die Zusammenhänge aus dem Alten Testament in Betracht ziehen. Denn sonst verstehen wir das, glaube ich, nicht richtig. Vom Alten Testament her, wenn die alten Juden oder die Israeliten, wenn es da um Rettung ging, da hatten die immer eine Geschichte zuerst zu oberst präsent. Das war nämlich eine identitätsbildende Urerfahrung dieses Volkes Gottes, dass Gott sie via Mose oder durch Mose aus Ägypten, aus der Versklavung, Sklaverei, aus der Gefangenschaft in Ägypten herausgeführt hat. Und diese Erfahrung schwingt immer mit, wenn Israeliten über Rettung nachdenken oder darüber reden. Schließlich feiern sie bis heute jedes Jahr das Passafest. Also da feiern sie diese Rettung aus Ägypten. Auch später, wenn sie gerettet wurden, die Gefangenschaft, aus der Gefangenschaft in Babylon, da schwingt irgendwo diese Urerfahrung von Ägypten her mit. Gell, und wenn wir an Ägypten denken, dann denken wir vielleicht an Tauchferien in Hurghada, aber das war damals eine wirklich existenziell schwierige Situation. Oder die wurden ausgenutzt, die wurden missbraucht, das war schwierig. Nun, woraus rettet uns Jesus, wenn wir jetzt nicht gerade ägyptische Sklaven sind? Und da merken wir auch schon, bei den Israeliten war das so ein Bild für viele Formen von Not. Und wenn wir unsere Texte lesen, Barbara hat es uns wunderbar vorgelesen, dann merken wir, ja, die Antwort nach dem woraus rettet Jesus ist eine Mehrfachantwort. Zum Beispiel haben wir da in Lukas 1, 77, heißt da, du wirst seinem Volk verkünden, wie es Rettung finden kann durch die Vergebung seiner Sünden. Also Jesus rettet aus der Sklaverei der Sünde. Und Sünde ist in der Tat eine Sklaverei. Wir haben Sünde heute etwas verharmlost. Nein, nicht nur etwas, wir haben es verharmlost. Wir reden heute von Sünden, wenn wir zu viele Kalorien zu uns genommen haben. Kann uns ja in den heutigen Tagen etwas hin und wieder passieren, oder? Aber Sünde in der Bibel ist eine ernstzunehmende Macht, eine Macht, die uns versklavt, die uns gefangen hält. Sünde funktioniert eigentlich immer so, am Anfang sieht es noch recht verlockend aus. Man denkt, man kann eine Abkürzung nehmen, man kommt irgendwie schnell zu etwas, ist vielleicht nicht ganz fair, aber wir kommen schnell zum Ziel. Vielleicht ein wenig ein dramatisches Beispiel aus den Kriminalfilmen, aus dem Fernseher, oder? So einer denkt, er kommt etwas schneller ans Erbe, Abkürzung, und bringt die Person um, die er beerben wird. Und dann kommen diese Zusammenhang. Dummerweise hat jemand zugeschaut. Ja, jetzt ist er nicht mehr frei, oder? Er muss den ja auch noch umbringen, sonst fliegt sein ganzer Zauber auf, oder? Und dann muss er sich in weitere, okay, es ist ein dramatisches Beispiel, aber ich kenne das aus meinem Leben, oder? Da macht man vielleicht eine Notlüge oder so. Also nicht das mit dem Morden, nein. Das ist kein öffentliches Bekenntnis. Aber so, da macht man so schnell eine Notlüge, oder? Und dann merkt man, damit ich diese Notlüge aufrechterhalten kann, muss ich da auch etwas schummeln, und man ist einfach nicht mehr frei. Und plötzlich wird man so zum Gefangenen seiner Sünde, von seiner Verstrickung. Plötzlich tun wir das, was wir nicht wollen, und das, was wir nicht wollen, das tun wir, wie es im Römer 7 so wunderbar uns vor Augen geführt wird. Hey, und wenn du in solche Dynamiken verstrickt bist, dann ist die heutige wunderbare Botschaft: Jesus rettet dich. Er ist der Retter. Weiter in unserem Text finden wir, dass Jesus rettet aus dem Tod. Und das hängt stark mit der Sünde zusammen, oder? Da heißt es ja im Römer 6, 23, dass der Lohn der Sünde ist der Tod. Und damit ist nicht einfach so der Tod am Ende unseres Lebens gemeint, sondern damit ist diese Gottverlassenheit nach dem Tod eigentlich gemeint. Das muss grausam sein. Wenn der Gott der Liebe weg ist, dann ist das Gegenteil von Liebe. Wenn der Gott des Lichts weg ist, dann ist Finsternis. Und so weiter. Also das stelle ich mir ganz übel vor. Jetzt, gell, wenn du so gar nicht so recht weißt, was wird nach meinem Tod sein? Wo komme ich da hin? Angst hast auch, Not hast, weil diese Gottverlassenheit irgendwo im Raum steht, dann ist die Weihnachtsbotschaft: Jesus rettet. Jesus rettet aus diesem Tod. Schrei bei ihm um Hilfe. In den Versen 78 und 79 von unserem Text heißt es dann, dass Jesus rettet aus Finsternis. Durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird nun das Licht des Himmels uns besuchen, um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen. Jesus rettet aus Finsternis. Leidest du unter Finsternis? Hast vielleicht eine depressive Verstimmung oder sonst einfach traurige Dinge erlebt, die einfach so wie ein Schatten über deinem Leben sind? Das Leben fühlt sich wie schwarz-weiß an. Hey, Jesus rettet aus der Finsternis. Er leuchtet mit seinem Licht in deine, wie auch immer sie geartet ist, in deine Finsternis. Dann heißt es hier, Jesus rettet von Feinden. Vers 71, nun werden wir von unseren Feinden und von allen, die uns hassen, gerettet werden. Gell, angefeindet zu werden, gehasst zu werden, das ist so schwierig zu ertragen, weil man kommt irgendwie fast nicht daraus heraus. Man kann ja diese Person, die einen hasst, man kann die nicht ändern und ist dem einfach ausgesetzt. Aber Jesus rettet von Feinden, nicht immer unmittelbar. Manchmal rettet er uns einfach, indem er uns einen Weg zeigt, wie wir damit umgehen können, dass wir da jetzt so gehasst werden. Ihr merkt, es sind viele Dinge, aus denen Jesus rettet. Jesus rettet aus Krankheit. Wenn wir die Evangelien im Neuen Testament lesen, dann lesen wir so vielen Situationen, in denen Jesus Menschen geheilt hat. Einfach ein Beispiel, Matthäus 9, 21 bis 22. Sie dachte, wenn ich nur seinen Mantel berühre, werde ich wieder gesund. Da drehte sich Jesus um und sagte zu ihr: Meine Tochter, hab keine Angst, dein Glaube hat dich geheilt. Und im selben Augenblick war die Frau wieder gesund. Auch hier ist die Form, wie Jesus rettet, unterschiedlich. Manchmal tatsächlich durch eine spontane Heilung. Manchmal durch einen Heilungsprozess mit inklusive dem ganzen Gesundheitseinrichtungen, die wir haben. Und manchmal hilft er uns einfach, dass er uns hilft, unsere Krankheit zu ertragen. Dass wir daran nicht zugrunde gehen. Und so rettet Jesus aus Hunger und Armut, Vers 53. Oder aus Machtmissbrauch, Vers 52. Also wir merken, das ist eine riesige Liste an Dingen, aus denen heraus Jesus uns rettet. Wir könnten die wahrscheinlich noch fortfahren und können es zusammenfassen. Jesus rettet aus allen existenziellen Nöten. Wo immer du Not erfährst, schrei zu Jesus um Hilfe. Er ist der Retter. Dazu ist er in die Welt gekommen. Jetzt finde ich es ganz interessant und das hat mich neu begeistert. Jetzt kommen wir zum dritten Teil meiner Predigt. Auf den freue ich mich schon lange. Hat mich neu begeistert, dass Rettung bei Jesus hier nicht aufhört. Denn Jesus rettet nicht nur aus, sondern Jesus rettet in etwas hinein. Also genau, komme immer etwas hinten rein mit meinen Folien. Ne? Nicht nur aus etwas heraus, sondern Jesus rettet in etwas hinein. Rettung im biblischen Sinne ist nie nur Befreiung aus der Not. Bildlich gesprochen, Rettung hört nicht beim Auszug aus Ägypten aus. Oder die sind nicht einfach, der Mose hat sie nicht einfach nur jenseits vom Roten Meer geführt und dann hat er gesagt, na schön, genießt euren Sandkasten. Biblische Rettung führt immer in eine neue Realität hinein. Und das ins Heil hinein. Wenn wir das Ganze noch an Namen knüpfen, und das finde ich cool, wenn wir das Ganze an Namen knüpfen, ist die Rettung, hört nicht bei Mose auf, der den Auszug aus Ägypten sozusagen geleitet hat. Rettung im biblischen Sinne ist insbesondere auch Josua, der die Israeliten ins gelobte Land, ins Land, in dem Milch und Honig fließt, hineingeführt hat. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Josua heißt, wenn man es hebräisch ausspricht, Jeshua. Genau gleich wie Jesus auch. Josua ist ein Vorbote auf Jesus. Und wenn Josua nicht für den Auszug aus Ägypten steht, sondern für den Einzug ins gelobte Land, ins Heil sozusagen, dann ist das ein Vorbote auf Jesus, der uns zeigt, Jesus rettet uns nicht einfach nur aus der Misere heraus, sondern in eine neue heilige Realität, ins Heil hinaus. Und jetzt merkt ihr auch, warum ich gesagt habe vor ein paar Minuten, Heil ist mehr als nur Rettung. Heil ist hineinführen ins verheißene Land, in das Land, in dem Milch und Honig führt. Oder Rettung in diesem Sinn ist nicht einfach nur aus der Gletscherspalte hinausziehen, sondern Rettung bzw. Heil bringt die Gestürzten in die SAC-Hütte. Also es ist jetzt ein Bild aus dem Internet, ihr findet da meinen Schwiegervater nicht drauf. Die Gruppe, die da meinen Schwiegervater und seine Partnerin gerettet haben, die haben sie dann mitgenommen zur nächsten SAC-Hütte und da haben sie sie versorgt, da haben sie trockene Kleider gekriegt, Wärme gekriegt, da haben sie zu essen, zu trinken gekriegt. Die Partnerin des Schwiegervaters, die war durchfroren, die hat eine Bettflasche gekriegt und sie hat mir vorgestern gesagt, weißt du, ich habe die umarmt und ich bin fast nicht warm geworden. Aber da wurden sie in dieses Heil, in diese Geborgenheit, Sicherheit, in die Wärme gebracht. Und das ist Rettung im biblischen Sinne. Wenn Jesus rettet, dann ist das Resultat dieser Rettung ganz, vollkommen, heil. Und so befreit Jesus, wir gehen jetzt da so einige von den Beispielen von Rettung nochmals durch, um das deutlich zu machen. Jesus befreit nicht einfach nur aus dem Teufelskreis der Sünde heraus, sondern er macht dich heilig. Du bist dann heil, du bist dann ganz, du bist vollkommen. Ich finde, es gibt so einen schönen Vers im Epheser 4, 22 bis 24, wo das so dargestellt wird. Da schreibt der Paulus den Ephesern: Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Hier sehen wir nochmals so diesen Teufelskreislauf der Sünde. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist der neue Mensch, den wir sind, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Jesus rettet nicht nur aus dem Tod, sondern er führt hinein in die ewige Herrlichkeit. Das können wir uns gar nicht vorstellen, so schön wird das sein. Jesus befreit uns nicht einfach nur aus der Finsternis, sondern er führt uns hinein ins Licht. Jesus rettet nicht einfach nur vor Feinden, sondern er gibt uns eine neue Identität. Feinde haben sie ja so an sich, dass sie eigentlich so uns zu verstehen geben, du bist falsch, oder? Was du machst und wie du bist, das ist eigentlich alles. Das nagt an unserer Identität. Und Jesus schenkt uns eine neue Identität. Ich finde das so schön beschrieben im Psalm 23, Vers 5. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Schon nur das, oder? Jesus versorgt. Du nimmst mich als Gast auf und du salbest mein Haupt mit Öl. Also das ist das Zusprechen von Vollmacht, von du bist mein. Du überschüttest mich mit Segen. Jesus schenkt eine neue Identität. Wenn Jesus aus Krankheit rettet, dann hört das nicht auf, indem dass du einfach nicht mehr hustest, sondern das Ende dieser Rettung, das wird deine vollkommene Wiederherstellung sein. Und zwar so, wie es in Philipper 3, 20 bis 21 beschrieben ist. Wir aber sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren geringen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leib, nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Also wir werden vollkommen wiederhergestellt sein. In der Theologie streitet man, wie jetzt dieser Leib dann tatsächlich aussehen wird, ob wir da noch Pickel haben oder nicht, ob das Muttermal noch da ist. Aber das ist eigentlich Wurst. Nein, wir werden in den vollkommen verherrlichten Leib verwandelt werden. Jesus rettet uns nicht nur vor Hunger, sondern er verheißt uns das ewige Hochzeitsmahl. Also ich habe jetzt so versucht, ein Bild so von einem Hochzeitsessen anzuhängen. Ich meine, Weihnachten, gell, da isst man auch gut, aber Hochzeit, das ist nochmal üppiger. Das ist so die Perspektive, in die uns Jesus hineinrettet. Also wenn Jesus rettet, ist Rettung oder eben sein Heil, das ist umfassend, das ist ganz. Jesus führt immer in die Wiederherstellung. Und ich liebe dieses Wort Wiederherstellung, oder? Das ist so zurück in uns, so wie wir eigentlich gedacht, wie wir geplant, wie wir geschaffen wurden, da führt uns Jesus wieder hinein. Das ist in den meisten Fällen ist das keine Instanthandlung. Das ist kein sofort Fingerschnipsen, Harry Potter-mäßig und jetzt bist du gesund, sondern es ist ein Prozess. In der Vollendung werden wir das in der himmlischen Ewigkeit dann mal erleben. Aber das heißt nicht, dass wir nicht jetzt schon sowas erleben dürfen. Gell, Vergebung, das verändert jetzt schon unser Leben. Das befreit uns jetzt schon aus dieser Gefangenschaft. Sein Licht scheint jetzt schon in unsere Finsternis. Vielleicht sind wir immer noch traurig oder depressiv oder was auch immer, aber es scheint jetzt schon hinein und gibt uns Erleichterung. Schon jetzt steht uns Jesus bei, wenn wir angefeindet werden. Ich finde das so krass, gell, in diesem Psalm 23, im Angesicht meiner Feinde deckst du mir den Tisch. Also die Feinde sind immer noch da. Heilung von Krankheit erleben wir jetzt schon. Also gell, wenn wir uns in den Finger schneiden, spätestens nach 2 Wochen ist das wieder gut. Also das ist für uns so selbstverständlich, da staunen wir schon gar nicht mehr darüber. Aber es ist eigentlich jedes Mal ein Wunder. Deshalb, wie auch immer deine Not und dein Schmerz geartet ist, schrei zu Jesus um Hilfe. Er wird dich nicht alleine lassen. Weihnachten ist die Einladung, Jesus um Hilfe, um Rettung, um Heil zu bitten. Und dein Hilfeschrei ist ein Ausdruck deines Vertrauens auf den Gott, der das dein Heil ist. Den Gott, der rettet. Vor ziemlich genau einem Jahr hatte ich einen Hexenschuss. Und ich kann euch sagen, da ist eingefahren. Ich konnte 3 Tage mehr oder weniger nur liegen. Und da, als ich da so im Bett lag, dachte ich, ich werde in meinem Leben nie mehr Sport machen können. Das hat so Schmerzen gemacht. Jede kleine Bewegung. Und da habe ich auch in meiner Not zu Jesus geschrien. Das hat dann etwa 5 Wochen gedauert und dann konnte ich zum ersten Mal zaghaft wieder rennen gehen. Und verhältnismäßig bald war alles wieder ganz gut. Ich spüre nichts mehr. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich darüber gefreut habe, dass ich jetzt wieder Sport machen kann, dass ich mich wieder schmerzfrei bewegen kann. Und deshalb lade ich dich ein, heute deine aktuelle Not, das, was dich beschäftigt, das, was dich bedrückt, was dir Angst macht, wo du Bedenken hast, schreib das mal auf. Schreib es auf einen Zettel und leg den Zettel an einen Ort, wo du ihm wieder begegnest. Vielleicht in die Bibel, weil du es ja in der stillen Zeit immer wieder aufschlägst. Vielleicht schreibst du es auch in deine Notizen-App im Handy und siehst das dann wieder. Schreib deine Situation auf. Das hilft manchmal nämlich, so das Vorher und Nachher dann wieder zu vergleichen zu können. Vor allem aber schrei bei Jesus um Hilfe. Bring deine Not zu ihm. Sag, woraus er dich bitte retten soll und in welche neue Realität hinein er dich führen soll. Und ich bin überzeugt, wenn du dann so irgendwann den Zettel siehst und siehst, oh, genau, so mies ist es mir damals gegangen und heute geht es mir so gut. Jesus hat tatsächlich geholfen, das wird dich mit Freude erfüllen. Dann lass diese Freude dann auch raus und juble sie Jesus zu, erzähle von den Wundern deiner Wiederherstellung. Wer es hören will und wer es nicht hören will, erzähl davon. Jesus ist der Gott, der rettet. Fröhliche Weihnachten. Ich bete. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du zu uns gekommen bist. Im Philipperbrief können wir lesen, du hast die himmlische Herrlichkeit hinter dir gelassen. Ich stelle mir das so vor, wie jemand, der sein 5-Sterne-Hotel-Zimmer verlässt und unter die Brücke in einer Kartonschachtel leben geht, weil einfach aus Liebe zu diesen Menschen da. Und dein Herabkommen ist noch viel gewaltiger, noch viel unvorstellbarer. Aber du hast das alles zurückgelassen aus Liebe zu uns, weil du uns in unserer Not nicht alleine lassen willst. Weil du uns genau da begegnen willst, wo wir leiden, wo wir Angst haben, wo es uns schlecht geht, wo es finster ist. Und du kommst da hinein. Und Barbara hat am Anfang gesagt, es fällt uns manchmal so schwierig, Hilfe anzunehmen. Und ich bitte dich, Herr, dass wir diese Schwierigkeit hinter uns lassen und wirklich mit unserer Not zu dir kommen, zu dir schreien, Herr, hilf. Und du wirst deine Ohren nicht vor uns verschließen. Wir danken dir dafür. Amen.